Herzlich willkommen zum Party Possible Podcast Wochenrückblick mit deiner Gastgeberin Nadine Dorau.
Manchmal schaue ich auf die Welt und denke, das ist doch alles total crazy. Und dann stelle ich mir vor, wenn es etwas Übermächtiges geben würde, ganz egal, wie wir das jetzt benennen, ob der eine an Gott denkt, glaubt, wenn ich so etwas sage, oder ja, vielleicht an etwas Zwischenmenschliches, etwas zwischen Leben und Tod. Oder vielleicht, wenn man sich denkt, unser eigenes höheres Selbst. Der Nächste sagt vielleicht das Universum dazu. Und wenn du in eine solche objektive Stellung gehst und einmal das Leben, diese Zeit jetzt, aber auch Zeiten vor uns betrachtest, und das ist ganz egal, ob das sehr objektiv ist, also tatsächlich um das Weltgeschehen geht, oder eben ganz subjektiv um unseren kleinen Kosmos, in dem wir uns selbst zu bewegen, unsere Wolke, unsere Bubble, ja, wie es Neudeutsch, obwohl es ja gar nicht Neudeutsch ist, aber zumindest im Slang so heißt, die Bubble, in denen wir uns bewegen. Und schon allein das ist ja ein Ausdruck, den gab es einfach vor, ich weiß gar nicht, ob es diesen vor einem Jahrzehnt schon gab, also jedenfalls ist es nicht so, dass man davon gesprochen hat, dass man sich in unterschiedlichen Kreisen aufgehalten hat und dementsprechend natürlich auch unsere eigenen Empfindungen, unsere subjektive Meinung zu verschiedenen Themen eine ganz andere ist, als es vielleicht die unseres Nachbarn ist, weil dieser sich eben in wiederum anderen Bubbles aufhält. Und du denkst, was schwadruliere ich hier lange herum? Und es geht doch um einen Wochenrückblick. Ja, das war die Einführung auch zu dem Wochenrückblick. Und zwar zu einem 2-Wochen-Rückblick, weil ich in der letzten Woche gar nicht dazu gekommen bin. Ich wollte es gerne am Montag aufnehmen, genau nach den Wahlen. Es hat einfach nicht funktioniert. Ich bin am Mittwoch nach Mallorca geflogen und habe dann natürlich entsprechend die Tage vorher stark und vorarbeiten müssen, um dann diese 3 Tage, was dann doch nur zu einer Übernachtung, also es wären eigentlich 2 Übernachtungen gewesen, was dann aber doch nur eine Übernachtung war, dass ich da einfach aus dem Betrieb hier raus konnte. Worauf ich hinaus möchte mit diesen Gedanken, ist die Beobachtung, vielleicht hast du das mitbekommen, das ist tatsächlich schon in der letzten Woche passiert, wie dieser Anglerfisch, der ja, und sagen wir es, benennen wir es ruhig, für unser subjektives Empfinden einfach ganz furchtbar hässlich ist, weil er ja auch eine Schönheit nicht braucht, welche oben zu Licht natürlich benötigt wird. Farbenfroher das Gefieder eines Vogels ist, desto mehr wird dieser begehrt. Und natürlich dann eben von dem Gegenstück, von dem entweder Weibchen oder Männchen. Aber unten in dieser Dunkelheit zählt dann eben nicht, wo der Anglerfisch wohnt, wo der Anglerfisch lebt, seine Schönheit, sondern eben ganz andere Sachen. Und so ist das subjektive Empfinden unsererseits, ein Anglerfisch ist nicht schön. Und nun gab es ja dieses große Aufschreien durch die Medien, insbesondere durch die sozialen Netzwerke. Ganz, ganz viel bei TikTok wurde das gezeigt, dass ein Anglerfisch oben an die Wasseroberfläche kam, ein Weibchen, welches ja auch größer ist. Und dieser Anglerfisch, der dann auch oben, kurz nachdem er aufgetaucht war, gestorben ist, wird so romantisiert. Da werden sich ganze Geschichten und Empfindungen, was der Anglerfisch wohl hatte, ausgedacht, um herumgesponnen, um so eine Romantisierung der Zeit und das Gute der Zeit und vielleicht sogar eine Wehmut und eine Sehnsucht in diesen kleinen Fisch hinein zu interpretieren. Und da denke ich, meine Güte, was fehlt es dem Menschen nach Gefühl? Was ist da für eine unglaublich große Sehnsucht bei den Menschen, dass dieser Anglerfisch, der oben an die Wasseroberfläche geschwommen ist, was ja sehr ungewöhnlich ist, aber was aus sämtlichen Möglichkeiten hervorgerufen sein konnte, dass dieser Anglerfisch mit all diesen Sehnsüchten, mit all diesen Wünschen, mit all diesen Gefühlen, mit all diesen Hoffnungen und mit all dieser Schwere dieser Zeit von uns mit unseren eigenen Sehnsüchten gefüllt wird. Ich erzähle dir jetzt mehr von diesem Anglerfisch. Dieser Anglerfisch ist also aufgetaucht, ist kurze Zeit später dann an der Wasseroberfläche gestorben. Natürlich, dieser lebt ja unten im Meer. Und diese Geschichten, die sich darum ranken, ist, er wollte einmal das Licht sehen. Und dann ist sie in diesem Fall gestorben. Nur ein einziges Mal das Schöne sehen und sterben, ohne die Sonne einmal auf der Haut gespürt zu haben. Nicht sterben, ohne einmal die Sonne mit dem Glitzern des Wassers in Verbindung gesehen haben. Nicht zu sterben, ohne das Blaue des Himmels fühlen zu können und das Licht glitzern auf den Wellen beobachten zu können. Nicht sterben, ohne aus dem Dunkeln herauszukommen. Und diese Kraft, die in diesen Gedanken steckt, die komplett auf diesen Fisch legt und hineininterpretiert wird, ist doch ein Zeichen dafür, wie sehr die Menschen sich nach Gefühlen sehnen, nach Sonne sehnen, danach sehnen, dass sie das Glitzern ein letztes Mal sehen in dieser furchtbar schrecklichen Zeit. Und das ist natürlich wieder in total übertragenen Sinne. Denn natürlich geht es nicht um die Sonne, sondern um das Gefühl dahinter, was wir haben, wenn die Sonne uns das allererste Mal am Hals kitzelt. Wenn wir das allererste Mal nach einem Winter die Sonne sehen, unser Gesicht in die Sonne halten können und spüren können, da ist Wärme, da ist was Gutes, da ist das Glitzern, da ist ein helles nach dem gerade so dunklen, nach all dem, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, nach Corona, im Krieg, mit einer Zukunft, die wir nicht bestimmen können. Und Menschen können nicht mehr darüber reden, wie sehr sie das belastet. Und vielleicht ist es auch eine Zeit, in der das überhaupt gar nicht mehr zur Sprache kommt, zu unseren Gedanken kommt. Egal, ob das eine Abstufung oder eine Abhärtung unserer Gefühle zur Folge hatte oder ob wir uns selbst nicht zugestehen, so offen über unsere eigenen Gefühle, unsere eigenen Ängste, unsere eigenen Sehnsüchte zu sprechen. Aber alles in allem ist dieser Fisch einfach nur als Träger unserer eigenen Sehnsüchte eingesprungen, weil wir diese uns selbst, aus welchem Grund auch immer, eben nicht zugestehen können. Das hier das, was wir Menschen einfach machen. Auf einmal fangen wir an, uns für einen Anglerfisch zu interessieren. Auf einmal haben wir eine persönliche Beziehung zu diesem Fisch, auf dem wir all unsere Gefühle, Gedanken, unsere Sehnsüchte, unsere Ängste, Hoffnungen, unsere Träume und Wünsche gelegt haben. Und dann bekommt dieser Anglerfisch auf einmal eine Persönlichkeit. Menschen beginnen sich mit dem Anglerfisch auseinanderzusetzen, wissen auf einmal und das aufgrund dieses großen Interesses, was ein einziger Anglerfisch in uns ausgelöst hat, diese romantische Idee davon, was dieser Anglerfisch auf einmal an der Wasseroberfläche sollte. Dieser Anglerfisch oder alle Anglerfische, wobei das Weibchen bis zu einem Meter groß werden kann und ein Männchen meist nur wenige Zentimeter groß werden kann, hat also auf einmal eine Bedeutung und existiert so weit, auf einmal zum Allgemeinwissen gehört, dass dieses Weibchen oder das Männchen sich an das Weibchen anheften, ihren kompletten eigenen Organismus aufgeben und dann zum Parasiten werden. Das heißt, dieser kleine männliche Anglerfisch, wovon ein Weibchen übrigens nicht nur einen als Parasit an ihrem Körper näher der Genitalien haben kann, sondern auch tatsächlich mehrere. Dieses Männchen erfüllt also einen einzigen Zweck, nämlich die Begattung des Weibchens, wann immer diese bereit dazu ist. Und in dem Moment, wo also dieses Männchen sich in das Weibchen hineinbeißt, verschmilzt es nach und nach. Es hat nachher keine Organe mehr, keine Augen mehr, besteht dann reinweg, ja genau, aus Hoden, um ausschließlich noch als Spermienreservoir für die Weibchen zu existieren. Das zum Beispiel wusste ich nicht. Und da gibt es so viele Infos zu diesem Anglerfisch, die reinweg deswegen, weil wir auf einmal eine romantische Beziehung zu einem Anglerfisch haben und all unsere Sehnsüchte auf einmal einen Boten bekommen. Und diese Beobachtung ist doch unfassbar spannend, oder? Und nein, bis jetzt wissen wir nicht, warum der Anglerfisch dann tatsächlich oben an der Wasseroberfläche war. Es gibt ganz viele Gründe dazu. Vor den Kanarischen Inseln war das ja. Und es könnte sein, dass durch die unterschiedlichen Meeresbewegungen dieser einfach oben an die Wasserfläche getrieben worden ist, was sehr selten vorkommt, aber schon mal passieren kann, dass dieser sowieso schon krank war, sein Nervensystem gestört war und er einfach nicht mehr wusste, wo links, rechts, oben, unten ist. Es kann sein, dass dieser vor einem Raubfisch geflohen ist und dann in die oberen Gefilde einfach aufgestiegen ist, nach und nach und peu à peu. Und vielleicht kann es sein, dass dieser Anglerfisch all die Sehnsüchte von uns Menschen aufgesogen hat und ein letztes Mal die Sonne sehen wollte, bevor er stirbt. Und egal, was der Hintergrund ist, dieser Anglerfisch hat, glaube ich, in den Menschen etwas ausgelöst, was in ihnen viel, 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 viel zu tief verborgen ist, was manche vielleicht nicht zugeben und sich auch gar nicht bewusst sind. Die Sehnsucht nach dem Schönen, nach der Liebe, nach der Wärme, nach der Sonne und all das, was man damit für sich selbst in Verbindung bringt. Wir bleiben noch ein bisschen bei der Natur und bei, ja, für mich einer wirklich spektakulären Entdeckung. Wenn du zum Beispiel Selbstversorger bist, wenn du deine eigenen und wenn es nur auf dem Balkon die Tomaten sind, die Erdbeeren sind oder was auch immer du züchtest, die Kräuter, was man wirklich zwischendurch einfach auch für sich machen kann, diese kleine Selbstversorgungsmöglichkeiten zu schaffen. Wenn du diese Samen mit deinem Speichel benetzt, bevor du diese pflanzt, dann liefern dir, kann die, diese Pflanze, die nachher zu deiner Nahrung wirkt, deine DNA lesen und versorgt in ihrem Wachstum sich selbst mit all dem, was dir gerade fehlt. Das heißt, du hast hier eine natürliche Quelle, um dich mit dem, was deinem Körper und ich würde sogar weitergehen, auch deiner Seele, deinem kompletten Ich gerade fehlt, zu versorgen. Und ist das nicht unfassbar? Und genau so passiert ja Leben. Generation für Generation soll besser gemacht werden, was in der vorhergegangenen Generation einfach fehlte. Und nach Krieg kommt Frieden. Wenn es also im Moment eine so unhaltsame Zeit ist oder war, dass Krieg entstanden ist, sehnen sich die Leute natürlich dann noch mehr eben nach Frieden. Wenn du selbst deinen Körper lesen kannst, dann merkst du, boah, ich habe so eine Lust, das sage ich ja hier immer wieder als Beispiel, auf rotes Fleisch, dann weißt du, es fehlt dir Eisen. Und so ist es natürlich in der Natur in uns angelegt. Es ist also der Gedanke nicht weit und eigentlich unglaublich, dass es erst jetzt wissenschaftlich bewiesen wurde, dass diese Pflanzen, wenn sie mit dem benetzt wurden, mit deiner DNA benetzt wurden, automatisch das bilden, mehr bilden, was gerade eben in dieser DNA fehlt. Und das ist doch wunderbar. Die Natur hat schon auf alles ihre Lösung. Und für mich heißt das, dass wir uns gar keine Gedanken machen müssen. Vielleicht sind wir einfach sehr, sehr oft im Ich und gar nicht mehr im Wir. Wenn wir da an die Natur denken, wenn wir an diese Pflanze denken, die einfach das macht, was gerade gebraucht wird. Vielleicht ist es da gut zu wissen, dass wir auch zufriedener wären, wenn wir einfach mal für andere nützlich wären, wenn das unser oberstes Ziel ist, dort zu sein, wo wir am nützlichsten sind, nicht unserer selbst wegen, sondern weil es egal ist, was heute ist, sondern das, was zählt, ist die Entwicklung daraus. Alles hat eine Konsequenz, immer wie wir uns verhalten, ist der nächste Step in die Zukunft und wird dann natürlich seine Arme über uns ausbreiten. Das, was man Karma nennt, das, was wir heute tun, wird morgen zu unserer Gegenwart und Wirklichkeit. Diese Pflanzen tun also was für das Morgen. Sie sind einfach nützlich. Und vielleicht ist das am Ende des Tages genug, wenn wir dies ebenso für uns sehen. Wenn wir uns aus Situationen rausnehmen können, wo wir nicht nützlich sind, nicht wichtig sind, vielleicht gar nicht beachtet werden und dafür in Situationen hineinbegeben, wo wir gebraucht werden, wo wir nützlich sein können, wo es jemand anderem besser geht, nur weil wir da sind. So wie die Pflanze, die ganz natürlich, ohne darüber nachzudenken, die Inhaltsstoffe in sich selber entwickelt, damit es uns besser geht. Und das ist ihre einzige Lebensaufgabe. Und ich denke, wenn man so empfindet, dann ist man automatisch erfüllt. und dankbar und demütig und auch ganz klar. Und genau das lernen oder hören wir ja in alten Überlieferungen. Und da ist es wirklich egal, ob es buddhistische, ob es christliche oder ob es eine Überlieferung von Knigge ist, wo es um angemessenes Verhalten geht. Wir lernen und es gibt Generationen vor uns, die genau das lehren und überliefern. Und in ihrer tiefsten Sinnigkeit macht das dann alles Sinn, wenn man einmal auf den Boden geht und es verstanden hat, auf den Grund und nicht in der Oberflächlichkeit unterschiedlicher Sätze bleibt. Und ich sage dir auch ein paar Beispiele dazu. Ich glaube, ich würde mal so drei unterschiedlicher Herkunft nennen. Mein Lieblingsspruch von Knigge ist, und er hat ja wirklich viele. Der bekannteste ist wohl, meine Freiheit endet da, wo die deine bitte beginnt. Hat aber nicht so einen tiefen Zusammenhang jetzt mit dem, was ich gerne hierzu erläutern möchte. Und ist tatsächlich auch nicht meine Lieblingsanekdote, mein Lieblingsspruch, meine Lieblingsüberlieferung von Knigge. Meine Lieblingsüberlieferung ist von Knigge: Handle weniger, um anderen zu gefallen, als um deine eigene Achtung dir selbst gegenüber nicht zu verlieren. Und was ich dann noch beigefügt habe in meinen Gedanken ist, mit dir musst du dein ganzes Leben auskommen. Weißt du, und das ist nicht das Durchsetzen von irgendetwas, was uns wichtig ist. Es ist überhaupt gar nicht egoistisch gemeint, sondern die Vorwürfe, die wir uns machen in dem Moment, wo wir nicht so handeln, wie wir es selber für unsere Werte als richtig empfinden, sondern um jemand anderen zu gefallen. Wenn wir zu etwas zustimmen, was wir selbst niemals machen würden, was wir als moralisch falsch, als Unrecht bezeichnen würden, aber den anderen dem Gegenüber nicht bloßstellen wollen, dann verspreche ich dir, wirst du daraufhin, egal in welcher Klasse es spielt, dein Leben lang damit zu kämpfen haben. Und ich nehme jetzt einfach ein Beispiel, womit du sicherlich nicht dein Leben lang zu kämpfen hast, aber Gruppenzwang, alle gehen über die rote Ampel, auf der anderen Seite steht ein kleines Mädchen. Mein Rechtsempfinden sagt mir, ich gehe nicht über rote Ampeln und schon gar nicht, wenn da ein Kind steht. Um Himmels Willen, was könnte da passieren, wenn dieses Kind sich ein Vorbild an mir nimmt? Und so wichtig nehme ich mich tatsächlich, dass ich dann als Vorbild diene für dieses Kind, das irgendetwas nachmacht, ja? Und dann handle ich nicht so, wie es dem anderen, nämlich der Gruppe, gefallen würde, sondern nach meinem Rechtssystem, nach meinen Empfindungen und stelle natürlich die anderen, was ein furchtbares Gefühl ist, damit auch bloß, wenn ich sage, nee, ich bleib hier stehen, ich riskiere, dass man über mich lacht, ich riskiere, dass die anderen sich doof fühlen, wenn ich dann den Moralapostel spiele, aber am Ende des Tages weiß ich, ich würde mir mein Leben lang Gedankenkarussell machen, wenn ich über diese rote Ampel gehe, aus dem Gruppenzwang heraus und ich habe eigentlich das Gefühl, ich würde es nicht machen, oh, ich weiß nicht, ich will aber niemanden bloßstellen. Das, was wir so in unserem Kopf dann einfach haben, ja. Und dieses Mädchen würde losrennen und überfahren werden. Das ist das, und das ist echt jetzt den Teufel an die Wand gemalt, ja. Aber das ist das, was mit diesem Sprichwort gemeint ist. Handle weniger, um den anderen zu gefallen, als die Achtung vor dir selbst nicht zu verlieren, dein Leben lang richtig und gut. Mit dir musst du für immer auskommen. Du bist der einzige Mensch, den du tagtäglich fühlst, siehst, mit dem du bist. Und genau das ist Gewissen, die moralische Instanz in uns, die uns leitet, manchmal auch verleitet. Das ist die moralische Instanz, die eine Mutter dazu bewegt, ihr Kind zu hüten, wenn es krank ist, auch wenn sie medizinisch überhaupt gar nichts ausrichten kann. Die moralische Instanz, einen vollen Warenkorb nicht im Einkaufszentrum stehen zu lassen, nur weil mir gerade die Schlange zu lang ist. Und wenn du dann deinen eigenen Werten gegenüber, deiner eigenen Moral gegenüber untreu wirst, dann wirst du in dir selbst unsicher und unvernünftig und auch unstet durcheinander. So, jetzt bin ich so philosophisch geworden bei diesem Wochenrückblick, weil ich finde, es ist in der letzten Zeit objektiv betrachtet eine Zeit, in der alles verrückt zu sein scheint. Durcheinander und falsch wird so richtig. Menschen verstehen keine Moral, keine Werte, keine Intention und sind dann in einer Schleife, verknotet in sich selbst, werden zu Gefangenen zu ihrer selbst. Und meiner Meinung nach passiert das nur, wenn man nicht mehr objektiv auf das Ganze, sondern nur auf sich selbst schaut. Und da kommen wir schon zum Buddhismus. Und hier, ach, da gibt es ja so, so viele tolle Lehren und so viele Weisheiten. Und ich denke, die im Moment am passendsten und beste Weisheit ist: niemals hört Hass durch Hass auf, sondern Hass hört durch Liebe auf. Und ich sage ja immer wieder, wir leben in einer polaren Welt. Es gibt links, rechts, oben, unten. Und genau das eine muss mehr entgegengesetzt werden. Die Liebe und die Kraft, die helle Kraft, die Stärke muss dem mehr entgegengesetzt werden als das, was in Hass entgegenschlägt. Und der Buddhismus sagt auch: meine Toleranz endet da, wo die Intoleranz des anderen beginnt. Also natürlich ist es nicht so, dass wir zu allem Ja und Amen oder Om Mani Padme Hum sagen, sondern verstehen, dass wir mit Zorn und Hass gar nichts erreichen und dass unser Karma oder unsere Handlung zum Karma wirkt. Und Karma nicht in irgendeiner übersinnlichen Form, sondern weil das nun mal das Resultat, die Konsequenz aus unserem Handeln ist, aus unseren Gedanken ist. Wenn wir hasserfüllte und zornige Gedanken haben, kann da nichts Gutes bei rauskommen, als wenn wir versuchen, klärende, aufklärende, entwirrende Gespräche, Gedanken mit uns selbst zu haben, verstehen zu wollen, Hintergründe zu verstehen, die einfach im Wir, im Für und statt im Gegen sind. Und natürlich gehört da auch Abgrenzung zu. Wenn wir wissen, dass manches einfach nicht änderbar ist, dann gehört da eine Grenze zwischen, weil es wir da in dem Moment nicht einschreiten können und etwas machen können. Also nimm dich aus dieser Situation. Und das hilft ja dann auch dem Gegenüber. Und das sagt der Buddhismus auch: wenn es nötig ist, dann lasse jemanden gegen die Wand laufen. Vielleicht läuft er so hart dagegen, dass er dadurch wach wird. Manches ist nicht zu verstehen mit noch so vielen Gedanken. Manchmal müssen wir wirklich fühlen und den Schmerz beobachten, den es in uns auslöst, genau wenn wir gegen diese Mauer gelaufen sind. Und dann sage ich dir noch meine Weisheit, die sich so im Laufe meines Lebens einfach für mich entwickelt hat. Es ist alles nur eine Entscheidung weit weg. Und das beruhigt mich total. Ich finde, das ist immer, weil du hast dann wieder die Obacht, weißt du? Manchmal passiert es ja, dass wir uns einfach so in irgendwas wiederfinden, wo wir denken, ups, bin ich jetzt hier hingekommen? Aber was ist denn jetzt passiert? Und dann ist es immer gut zu wissen, das war halt auch vorher deine Entscheidung, du hast die Entscheidung getroffen, das so und so zu machen. Und natürlich kannst du dich immer wieder und Stück für Stück neu entscheiden. Und das kann sein, ob wir uns entscheiden, ein Buch zu lesen oder fernzusehen, über die rote Ampel zu gehen oder nicht, das fünfte Glas Wein noch zu trinken oder eben nicht, sich mit der Freundin zu treffen oder Sport zu machen. Und manchmal hat man ja auch das Gefühl, gar keine richtige Entscheidung treffen zu können. Also es steht ja außer Frage, dass ich natürlich ganz oft einfach viel lieber, viel länger mit meinem Kind gespielt hätte, als arbeiten zu gehen, weil es mein Kind ist. Ja, trotzdem lebt es nicht von Luft und Liebe allein. Dann ist natürlich auch wichtig, dass seine Grundbedürfnisse, und dazu gehört auch und nicht nur das Allerkleinste, nämlich Kleidung und Essen, sondern auch zum Beispiel das vernünftige Essen sich leisten zu können, das teure Biofleisch, die guten Erdbeeren und so weiter sich leisten zu können, was natürlich dann damit einhergeht, dass man mehr arbeiten muss. Und hier ist es immer ein Abwägen. Und manchmal scheint es so, als ob uns einige Entscheidungen auch abgenommen werden. Aber das stimmt nicht. Es ist immer die Entscheidung. Und das, was du mit deiner Entscheidung nicht veränderst oder mit deinem Aktivsein nicht veränderst, das hast du genauso gewählt. Und ich weiß, das tut ganz schön weh, das so zu hören. Und trotzdem bringt es dich am Ende des Tages weiter. Und damit schließe ich mit einem letzten buddhistischen Satz dann oder mit einer Lehre diesen Podcast, der, so finde ich, auf alles bereits Gesagte noch einmal eingeht und das ganz wunderbar verbindet. Und das ist nämlich: es nützt nichts, wenn du ein guter Mensch bist und nichts tust. Deine Weisheit nutzt nichts, wenn du sie nicht weitergibst. Deine Gefühle helfen nicht, wenn du sie nicht anderen schenkst. Es ist sogar so, dass kein Echo existiert, wenn nicht da, ein Mensch gewesen wäre oder ein Baum, ein Lebewesen, ein vorheriges Geräusch, das zurückkommt. Macht ein Baum ein Geräusch, wenn dieser fällt und niemand hört es? Nein, weil das Geräusch das ist, was wir ins Physische bringen. Also was nützt dein Leben, wenn du im Ego und nicht im Echo bist? Es nützt gar nichts. Und damit wir uns hier klar verstehen, damit ist nicht eine Schwere gemeint. Ja, also wenn du in Losgelöstheit glücklich bist und in Losgelöstheit mit anderen Menschen eine gute Zeit erlebst, dann ist das schon nützlich. Und natürlich keine verschwendete Zeit. Damit wird das Glück auf der Welt mehr.